Werbung.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Werbung Ende.
Anfang der 1990er Jahre zerbirst der Vielvölkerstaat Jugoslawien. Teil Republik um Teil Republik erklärt ihre Unabhängigkeit. Die aufbrechenden ethnischen Spannungen und das Hegemoniestreben der Serben befeuern erneut blutige Kriege auf dem Balkan. Besonders opferreich ist der Jugoslawien-Konflikt in Bosnien-Herzegowina. Dessen weltoffene Hauptstadt Sarajevo muss die längste Belagerung des 20. Jahrhunderts durchleiden. Verbrechen der Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von Geo Epoche und RTL Plus.
Hallo, herzlich willkommen bei Verbrechen der Vergangenheit, dem Podcast von Geo Epoche über die dunkle Seite des Menschen und der Macht. Heute möchte ich einmal zu Beginn kurz auf die vielen Zuschriften und Kommentare eingehen, die uns in letzter Zeit zum Thema Werbung in diesem Podcast erreicht haben. Dazu müssen wir sagen, ja, die Werbung, die automatisiert eingespielt wird, die hat in letzter Zeit zugenommen, und dass das nerven kann, wenn die Erzählung, wenn Peter Kämpfe da womöglich an einer besonders spannenden Stelle oder auch gleich mehrfach unterbrochen wird, das kann ich sehr gut verstehen. Allerdings ist es auch so, dass Werbung es überhaupt ermöglicht, dass wir Verbrechen der Vergangenheit in dieser Qualität weiter produzieren und ihr den Podcast auch weiterhin kostenlos hören könnt. Da steckt ja eine Menge Arbeit von vielen Leuten vor und auch hinter den Kulissen drin. Und ja, das muss irgendwie finanziert werden. Von Plattformen wie Spotify bekommen wir übrigens kein Geld. Könnte man meinen, dass das anders sei? Nein, kriegen wir nicht. Und mit einem Spotify Premium Abo, da könnt ihr übrigens nur Musik werbefrei hören. So ist das leider. Insofern möchte ich an dieser Stelle einmal um euer Verständnis werben. Werbung ist wichtig für uns, damit Verbrechen der Vergangenheit weiterlaufen kann wie bisher. So, und jetzt aber zu unserem heutigen Thema. Es geht um Ereignisse, die manche von euch vielleicht noch vor Augen haben, denn die schrecklichen Bilder aus den Jugoslawienkriegen, die gingen ja in den 1990er Jahren um den Globus. Es gab damals eigentlich keine Ausgabe der Tagesschau, in der nicht darüber berichtet wurde. Ich persönlich kann mich jedenfalls daran noch sehr gut erinnern und auch, dass ich das Ganze nicht nur schrecklich, sondern auch furchtbar kompliziert fand. Trotzdem hat die Weltöffentlichkeit damals zugeschaut. Und die Kriegsverbrechen, die da im zerfallenen Jugoslawien begangen wurden, die wurden lange nicht gestoppt. Eines der fürchterlichsten Kapitel im Todeskampf dieses heute ja verschwundenen Landes ist sicherlich die Belagerung von Sarajevo. Das Ende der Belagerung, das jährt sich in diesen Tagen zum 30. Mal. Am 29. Februar 1996, da ging sie nach 1425 Tagen endlich zu Ende. Bevor wir uns diese Geschichte gleich genauer ansehen, in die belagerte Stadt Sarajevo eintauchen und die Hintergründe auch dieser schrecklichen Kriege auf dem Balkan anschauen, sollten wir erstmal klären, wie Jugoslawien überhaupt entstanden ist. Und das erklärt uns jetzt mein Kollege Joachim Telgenbüscher. Schön, dass du da bist.
Moin, freut mich sehr, hier zu sein. Auch wenn ich ein bisschen erkältet klinge, ist es eben diese Zeit des Jahres.
Sehr gut, dass du dich aufgemacht hast. Mein historisches Allgemeinwissen reicht immerhin aus, Joachim, um den Namen dieses untergegangenen Staates zu entschlüsseln. Jugoslawien, das ist das Land der Südslawen. Dazu zählen unter anderem Kroaten, Slowenen, Serben, Bosniaken, Montenegriner und Mazedonier. Jetzt lass uns mal schauen, wann und warum haben diese Völker einen eigenen Staat gegründet.
Wenn ich es etwas zuspitzen darf, dann würde ich sagen, dass die Geschichte Jugoslawiens in der Stadt beginnt, die sehr viel später so lange und so grausam belagert werden wird, in Sarajevo.
Ich ahne, worauf du anspielst.
Na klar, du kennst dich ja aus.
In dieser Stadt, die damals ja noch zum Kaiserreich Österreich-Ungarn gehörte, Da hat ja 1914 der bosnisch-serbische Student Gavrilo Princip den habsburgischen Thronfolger erschossen. Über diesen welthistorischen Tag, den 28. Juni 1914 und dessen verheerenden Folgen, haben wir bei Verbrechen der Vergangenheit ja schon mal in einer Doppelfolge gesprochen. Welthistorisch, weil der Mord an Franz Ferdinand dann ja zu der internationalen Krise führt, die schließlich im Ersten Weltkrieg gipfelt.
Ganz genau. Die Attentäter, zu denen auch Gavrilo Princip gehört hat, das war eine ganze Gruppe von jungen Leuten, die wollten aber natürlich keinen globalen Krieg auslösen. Ihr Ziel war es, die Vertreter der verhassten Doppelmonarchie aus ihrer Heimat zu vertreiben und dann alle Südslawen unter serbischer Führung zu vereinigen. Diese Idee, also die südslawischen Völker quasi zu einer Nation zu verschmelzen, nennt man auch Jugoslawismus. Und diese Idee, die hat sich im Laufe des 19. Jahrhunderts zunächst vor allem unter kroatischen Intellektuellen verbreitet. Ab der Jahrhundertwende entwickelt sie sich dann zu einer echten Massenbewegung und eben auch zu einer wirkmächtigen Ideologie, mit der terroristische Anschläge gerechtfertigt worden sind.
Ja, dabei haben die Südslawen ja lange Zeit als Untertan in großen Vielvölkerreichen gelebt oder tun es am Vorabend des Ersten Weltkriegs auch noch immer. Worauf gründet sich denn ihre Überzeugung, dass sie einen gemeinsamen Staat brauchen?
Die jugoslawische Identität wird, wie bei anderen Völkern auch, vor allem aus der Sprache abgeleitet. Denn bei allen religiösen und konfessionellen Unterschieden, die Bewohner der Region sprechen alle Varianten derselben südslawischen Sprache, wird auch Serbo-Kroatisch genannt oder Kroatisch-Serbisch manchmal. Und weil das so ist, hat sich unter Kroaten, Serben und Slowenen dieser Gedanke herausgebildet, dass sie nur unterschiedliche Stämme, in Anführungszeichen, eines gemeinsamen Urvolks sein. Und wenn man das glaubt, dann ist es gar nicht mehr so weit bis zu der Forderung, dass man dann auch den Weg in die nationale Selbstbestimmung gemeinsam gehen soll.
Ja, und die Voraussetzung, dass dieser Traum auch Wirklichkeit werden kann, das ist die Niederlage der Habsburger im Ersten Weltkrieg, richtig?
Ja, wobei wir nicht vergessen sollten, was für einen hohen Preis die Bewohner des Balkans dafür bezahlt haben. Das wird in Deutschland, das ja auch arg gelitten hat, gern mal vergessen. Da konzentriert man sich ja vor allem auf die eigenen Opfer. Denn gemessen an der Gesamtbevölkerung sterben in keinem anderen Land mehr Menschen an den Kriegsfolgen als in Serbien. Ich habe mal nachgeguckt, man weiß das nicht ganz genau, aber die Schätzungen schwanken so zwischen rund 17% und 28% der Vorkriegsbevölkerung. Das ist eine unglaublich hohe Zahl.
Ja, unglaublich. Und das geschieht wohlgemerkt ja in einer Region, die schon kurz vor dem Ersten Weltkrieg zwei blutige Kriege erdulden mussten. Ja, der Balkan, der war schon damals eben eine leidgeprüfte Region und das nicht zuletzt wegen der Sprengkraft, die der moderne Nationalismus dort entfaltet hat.
Ja, man spricht ja auch manchmal vom Balkan als Pulverfass, ist ja diese berühmte Metapher, bin ich jetzt persönlich nicht der größte Freund davon. Aber wenn man sie denn benutzen möchte, dann muss man sich immer klar machen, dass der Nationalismus dieses Pulver ist, von dem da die Rede ist.
Ja, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, da wird die Landkarte Europas ja in großen Teilen neu gezeichnet. Österreich-Ungarn, das verschwindet, genau wie bald darauf auch das Osmanische Reich. Und das neue vorherrschende Prinzip, das ist jetzt das sogenannte Selbstbestimmungsrecht der Völker. Und das bedeutet für die Südslawen, Joachim?
Ja, dass sie sich endlich 1918 in einem eigenen Staatswesen vereinen können.
Und ist das jetzt schon Jugoslawien?
Fast, also dem Namen nach noch nicht. Dieser neue Staat, der im Dezember 1918 ausgerufen wird, heißt offiziell Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen. Es ist praktisch eine Fusion von Serbien und Montenegro mit den südslawischen Landesteilen, die bisher zu Österreich-Ungarn gehört haben. An der Spitze steht der serbische König, der als parlamentarischer Monarch herrscht, zumindest anfangs.
Ja, und dieser junge Staat, der fügt sich ein in einen Gürtel neu geschaffener Demokratien, der sich vom Baltikum bis zum Balkan erstreckt, der sogenannte Cordon Sanitaire, wie er damals auch genannt wird. Das ist ein Puffer also zwischen dem bolschewistischen Russland bzw. der Sowjetunion und dem Deutschen Reich. Ja, warum aber sind die Kroaten und Slowenen bereit, sich auf dieses jugoslawische Abenteuer einzulassen? Sie hätten ja auch eigentlich einfach ihre eigenen Nationalstaaten gründen können.
Ja, ihre Ausgangsposition nach dem Krieg ist gar nicht so gut. Wir erinnern uns, Kroaten und Slowenen, die haben ja als Untertanen des Kaisers von Österreich auf Seiten der Mittelmächte gekämpft und auch verloren. Und deswegen fürchten sie, dass die umliegenden Länder, insbesondere Italien, das ist ja eine Siegermacht im Ersten Weltkrieg, nach ihren Territorien greifen könnten, also zum Beispiel Dalmatien und so weiter. Und deswegen erscheint die Vereinigung mit Serbien, das ja zu den Siegermächten gehört, so als ein verlockender Ausweg aus diesem Dilemma.
Lass uns mal schauen, wie es den Menschen denn da nun ergeht in diesem Pufferstaat. Wie müssen wir uns dieses Jugoslawien zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg vorstellen?
Ja, es ist ein sehr armes und auch zerrissenes Land. 3/4 der ungefähr 12 Millionen Einwohner leben am oder unter dem Existenzminimum. Wobei man sagen muss, dass da die regionalen Unterschiede sehr groß sind. Also Slowenien, der nördlichste Teil, das ist auch der fortschrittlichste Bereich. Da sind nur 9% der über 12-jährigen Einwohner Analphabeten. Im agrarischen Bosnien-Herzegowina, da sind es hingegen mehr als 80%. Und obwohl sich ja die unterschiedlichen Volksgruppen in einem Staat zusammengeschlossen haben, ist das Verhältnis untereinander alles andere als harmonisch. Also die Kroaten zum Beispiel, die halten sich für was Besseres, weil sie ehemalige Untertanen der Habsburger gewesen sind, während die Eliten des serbischen Königreichs sich rühmen, dass sie ja schon viel länger unabhängig sind. Also es ist nicht so ganz einfach.
Ja, aber mit Kroaten, Slowenen und Serben ist es ja noch nicht getan. Es gibt da noch andere Ethnien in der Region, zum Beispiel die muslimischen Bosniaken, die orthodoxen Mazedonier und auch viele nicht-slawische Minderheiten wie Juden, Roma, Albaner, Ungarn und ja, sogar Deutsche leben dort.
Ja, und die begegnen sich nicht auf Augenhöhe. Also Bosniaken und Mazedonier, die werden zu dieser Zeit überhaupt nicht von Kroaten und Serben als eigenständige südslawische Stämme, in Anführungszeichen, anerkannt. Und den Nichtslawen, also vor allem auch Roma und auch Juden, denen schlagen sehr heftige Ressentiments entgegen. Die dominante Kraft in diesem neuen Königreich, das sind die Serben. Die stellen zwar nur gut ein Drittel der Bevölkerung, beherrschen aber Politik, Verwaltung und Militär.
Das klingt nach einem gut gedüngten Nährboden für Krisen und Konflikte. Wie ergeht es denn jetzt diesem Königreich in den turbulenten 1930er Jahren? Da geraten ja auch anderswo in Europa viele Demokratien jetzt in Schieflage.
Die ethnischen Spannungen, die ich da eben schon angedeutet habe, die eskalieren sogar noch vor dem Beginn der Weltwirtschaftskrise. Also bereits im Juni 1928, da kommt es ausgerechnet im Belgrader Parlament zu einer tödlichen Schießerei. Ein Abgeordneter der serbisch dominierten Regierungspartei feuert mit einer Pistole auf die Vertreter der kroatischen Bauernpartei. Die setzen sich für ein autonomes Kroatien ein. Zwei Männer sind sofort tot und der Oppositionsführer stirbt einige Wochen später.
Wie reagiert der König, Alexander heißt er, glaube ich, auf diesen blutigen Eklat? Was passiert?
Ja, der heißt Alexander. Der beschließt jetzt, seine Untertanen mit Gewalt zur Einheit zu zwingen. Anfang 1929 löst er die Volksvertretung auf, setzt die Verfassung außer Kraft und herrscht ab sofort, ja, nicht nur als König, sondern zugleich auch als Diktator. Vorbei ist die Zeit der parlamentarischen Monarchie. Seine politischen Gegner, das sind Separatisten, sind Faschisten, auch Kommunisten, die lässt er in Gefängnissen verschwinden. Und im Oktober 1929, da benennt er dann sein Land offiziell in Königreich Jugoslawien um. Also er streicht da praktisch die Kroaten, Serben und Slowenen aus dem Titel. Ist auch eine Botschaft, die er damit sendet. Und ja, es ist ein Schritt, mit dem er auch viele Menschen gegen sich aufbringt. Und ja, genau 5 Jahre später wird er dann diesen autoritären Kurs mit dem Leben bezahlen.
Ja, er hat sich auch reichlich Feinde gemacht, wie es scheint. Jetzt wollen wir natürlich noch schauen, wo und wie König Alexander ermordet wird.
Nicht in Belgrad, nicht in Zagreb, sondern in Marseille. Ausgerechnet, er ist gerade auf Staatsbesuch in Frankreich, fährt mit dem französischen Außenminister durch die Stadt, ich glaube in einem offenen Auto, und schießt ein Attentäter auf ihn, trifft ihn tödlich. Sein Gastgeber, also der französische Außenminister, der stirbt ebenfalls noch am selben Tag. Ist ein schreckliches Attentat, ist aber nicht nur deswegen in die Geschichte eingegangen, sondern auch, weil es größtenteils gefilmt worden ist, als eines der ersten Attentate überhaupt. Man kann das googeln, man findet da alte Wochenschau-Berichte. Ist grausam, aber ist auch ein Zeitzeugnis. Also wenn ihr euch das interessiert, schaut euch das mal an.
Ja, das ist wirklich spannend. Wer hat den König denn auf dem Gewissen?
Das sind bulgarische Nationalisten, auch kroatische Separatisten, die wollen dieses Königreich zerstören. Einer der Drahtzieher, das ist ein Kroate namens Ante Pavelic, der wird dann später im Zweiten Weltkrieg mit den Deutschen kollaborieren, wird fürchterliche Verbrechen verantworten. Also er ist ja an der Spitze einer faschistischen Organisation, die Ustascha, und die ermordet in den Kriegsjahren mehrere hunderttausend Serben sowie zehntausende Juden und Roma.
Ja, dazu hat sich übrigens ein Hörer mal vor einer Weile eine ganze Folge gewünscht. Viele Grüße von hier. Das ist ja ein spannendes und auch ja natürlich schreckliches Thema, das wir uns wirklich vielleicht mal genauer anschauen sollten. Hier also heute aber immerhin schon mal in kurz.
Unbedingt wäre ich dabei, wenn du mich hier als Experten wieder einlädst. Es ist eine schreckliche Geschichte, aber eben auch eine Geschichte, die nachwirkt. Vergangenheitsbewältigung ist ja auch in Jugoslawien oder in Ex-Jugoslawien ein wichtiges Thema. Generell kann man sagen, also diese enthemmte Gewalt, die in den 1990er Jahren dann die Weltöffentlichkeit so schockiert, haben wir eingangs kurz drüber gesprochen, die lässt sich ohne die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs kaum erklären. Also der Krieg, der hinterlässt eben sehr tiefe Wunden und die treten dann beim Zerfall Jugoslawiens wieder offen zutage mit verheerenden Folgen.
Ja, und in Gang gesetzt wird diese Gewaltspirale ja von den Deutschen, die im April 1941 in Jugoslawien einmarschieren und das Land dann binnen weniger Wochen besetzen. Auslöser für die Offensive der Deutschen, das ist ein Putsch pro-britischer Offiziere in Belgrad. Die wollen verhindern, dass Jugoslawien sich mit dem Deutschen Reich verbündet. Adolf Hitler, der reagiert darauf mit dem sogenannten Unternehmensstrafgericht. Der lässt Belgrad bombardieren, richtet da schrecklichste Zerstörung an, viele tausend Tote. Und die Regierung, die flüchtet in der Folge aus der Stadt. Die Armee kapituliert, die jugoslawische. Und danach teilen sich die Deutschen und ihre Verbündeten das Land dann auf. Das Kerngebiet Serbiens, das wird deutsches Protektorat. Ein Teil von Slowenien wird direkt dem Reich angeschlossen. Und in Kroatien, da installieren die Nationalsozialisten ein Marionettenregime, dem sie dann auch Bosnien-Herzegowina zuschlagen.
Und an dessen Spitze steht der eben schon erwähnte Ante Pavelic, also der Drahtzieher hinter dem Mordanschlag auf Jugoslawiens König Alexander in Marseille.
Anfangs hoffen die deutschen Besatzer noch, dass sie das ehemalige Jugoslawien auch dank einheimischer Kollaborateure wie Pavelic mit minimalen Mitteln kontrollieren können. Aber da irren sie sich.
Ja, und zwar sehr. Ihnen stellt sich nämlich ein Mann in den Weg, den sie trotz aller Anstrengung, und sie versuchen wirklich alles, nicht zu fassen bekommen.
Ich weiß natürlich, von wem du sprichst. Josip Broz, genannt Tito. Der legendäre kommunistische Partisanführer, den Namen hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört.
Ja, und er ist auch der spätere jugoslawische Staatspräsident. Ich kann gar nicht überbetonen, welche entscheidende Rolle Tito in unserer Geschichte spielt. Ich könnte auch sagen, jahrzehntelang ist Tito Jugoslawien. Also er ist nicht nur der politische Anführer dieses Landes, sondern er ist auch quasi dessen lebende Verkörperung.
Und diese Rolle, diesen Ruf, den verdankt er seinen Erfolgen im Zweiten Weltkrieg.
Ganz genau. Und die sind auch wirklich bemerkenswert. Also Titos sogenannter Volksbefreiungsarmee gelingt es, die Deutschen in einem erbitterten Guerillakampf immer weiter zurückzudrängen. Und als der Krieg dann im Mai 1945 schließlich auch auf dem Balkan zu Ende geht, da haben die jugoslawischen Partisanen ihre Heimat fast ohne alliierte Hilfe befreit. Das ist wirklich außergewöhnlich.
Ja, und das verschafft Tito eine sehr gute Verhandlungsposition für die Nachkriegszeit.
Absolut, er ist eben nicht so abhängig auch von Moskau oder auch von den Westalliierten. Er ist natürlich ein überzeugter Kommunist, er hat auch eine Weile in Moskau gelebt, aber er ist trotzdem nicht bereit, sich der Sowjetunion sang- und klanglos zu fügen. Er scheut sogar nicht vor einem offenen Konflikt mit Josef Stalin zurück. Das muss man sich auch erstmal trauen. Stalin schickt ihm daraufhin mehrfach Killer auf den Hals. Die erreichen alle nicht ihr Ziel. Und letztlich etabliert Tito, also dieser ehemalige Partisanenführer, einen sozialistischen Einheitsstaat. Das ist die Föderative Volksrepublik Jugoslawien. Aber die ist eben nicht Teil des sowjetischen Machtblocks.
Ja, und diese Freiheit, die ermöglicht es Jugoslawien dann in den 50er und 60er Jahren ein Sozialismus ganz eigener Prägung aufzubauen. Und unter anderem gehören dazu Handelsbeziehungen mit dem Westen. Das ist natürlich sehr ungewöhnlich für den sozialistischen Block. Dieser wirtschaftliche Erfolg, der trägt auch viel zur Stabilität der Tito-Ära bei, muss man sagen. Aber das ist wahrscheinlich noch nicht alles.
Nein, also diese ethnischen Spannungen, die Jugoslawien vor Tito und natürlich auch nach ihm so erschüttert haben, die brechen auch deswegen nicht offen aus, weil die Heldenfigur Tito das Land wie so eine Klammer zusammenhält. Das ist das eine, und dazu kommt dann der staatlich verordnete Kommunismus. Diese Ideologie hat viele Nachteile, das wissen wir alle, aber sie hat auch einen großen Vorteil. Sie steht im Prinzip über den Nationen. Und Tito, der ist selbst gebürtiger Kroate, der beschwört immer wieder die Brüderlichkeit und Einheit der jugoslawischen Teilvölker.
Aber auch ein Tito lebt nicht ewig.
Nein, und damit sind wir schon bei der unmittelbaren Vorgeschichte der Jugoslawienkriege angekommen. Denn mit Titos Tod im Jahr 1980, da beginnt eine neue Phase der Instabilität. Viele Zeitgenossen haben das übrigens geahnt. Also der amerikanische Geheimdienst CIA, der hat schon im September 1979, also kurz vor Titos Tod, in einem Memorandum Zweifel geäußert, ob, Zitat, es möglich sein wird, den Staat ohne ihn zu erhalten.
Ja, und wie es nach dem Tod des Diktators Tito in Jugoslawien weiterging, das hört ihr jetzt in der historischen Reportage, die Reimar Klüver darüber geschrieben hat. Die 1425 Tage von Sarajevo. Es liest Peter Kämpfe.
Der 5. Februar 1994 ist ein wunderschöner Tag in Sarajevo. Das erinnern alle ganz genau. Zumindest all jene in der Stadt, die ihn und den Bürgerkrieg in Bosnien-Herzegowina überlebt haben. Sonnenstrahlen wärmen die Luft. Über allem liegt eine Ahnung von Frühling, von ein bisschen Hoffnung. Tausende sind an diesem Morgen unterwegs, haben die Wintermäntel aufgeknöpft, die Schals gelockert. Sonst wagen sich viele erst im Schutz der Dunkelheit auf die Straßen der belagerten Stadt, die einst ein Inbegriff multikultureller Lebensfreude war. Über Jahrhunderte hinweg lebten hier muslimische Bosnier, katholische Kroaten, Juden und orthodoxe Serben friedlich zusammen, ragten Minarette, Kirchtürme und Kuppeln orthodoxer Gotteshäuser einträchtig nebeneinander in den Himmel. Doch das scheint lange her. Seit fast 2 Jahren schießen Soldaten des serbischen Lagers von umliegenden Berghängen auf die vieltürmige Stadt an der Miljatska. Mit Mörsern und sogar Flugabwehrkanonen feuern sie Granaten ab. Scharfschützen nehmen jede und jeden ins Visier, alte, kranke Frauen, Kinder, Männer, Tag und Nacht. Die Momente, in denen, wie an diesem Morgen, das Geschützfeuer fast verstummt, sind selten. Serbische Nationalisten träumen schon lange von einem serbischen Großreich. Nun, nachdem das alte Jugoslawien auseinandergebrochen ist, erst recht. Seit fast 2 Jahren schon führen sie deshalb Krieg in Bosnien-Herzegowina. Sarajevo ist dabei ihr Faustpfand. Und die Menschen dort, fast 500.000 Bewohner, haben sie als Geiseln genommen, um ihr Ziel zu erreichen. Mindestens die Hälfte der bosnischen Gebiete beanspruchen die Serben für sich. Sarajevo ist abgeriegelt. Gas, Strom, Wasser, Telefon, alle Leitungen sind bis auf seltene Augenblicke unterbrochen. Nichts soll in die Stadt hinein, nichts aus ihr heraus, nicht einmal Briefe. Nur der Flughafen ist noch für Hilfsflüge offen, von UN-Friedenstruppen bewacht, um die Eingeschlossenen wenigstens mit dem Nötigsten versorgen zu können. Viele Menschen hungern trotzdem, weil die Bohnen, der Reis und die Hartkekse, die die Vereinten Nationen einfliegen, nicht ausreichen, oder weil den Belagerten die Devisen fehlen, auf dem Schwarzmarkt jene begehrten Waren zu kaufen, die auf verschlungenen Wegen doch noch zu ihnen gelangen. Ein Ei kostet 5 D-Mark. Und so wagen sich viele an diesem lichtdurchfluteten Samstagmorgen hinaus, getrieben von der Not, verführt von den Sonnenstrahlen. Vielleicht lässt sich an den Ständen des Markale-Marktes im Zentrum mit ein bisschen Glück etwas Essbares finden. Vielleicht kann man auch etwas eintauschen. Die alten Kinderkleider gegen ein wenig Zucker oder etwas Kaffee. Mittags geht es auf dem Basar zu, fast wie in Friedenszeiten. Dicht drängen sich die Menschen in den Gängen zwischen den Buden. Dann, um kurz nach 12 Uhr, bricht das Inferno los. Eine Granate schlägt zwischen den Ständen ein. Aus der Entfernung, so werden Zeugen später berichten, hört sich die Explosion seltsam gedämpft an, weil das Geschoss nicht auf offener Straße detoniert, sondern inmitten einer Menschenmenge. Unzählige Metallsplitter zischen durch die Luft. Als sich der Rauch verzogen hat, offenbart sich ein Bild des Grauens. Körperteile, Stofffetzen und Einkaufstaschen überall. Zwischen Blutlachen auf dem Pflaster und verstümmelten Leichen liegen stöhnende und wimmernde Menschen. Fernsehbilder zeigen später einen Kopf in der Auslage eines Marktstandes, ein abgetrenntes Bein, den Winterstiefel noch fest um den Fuß geschnürt, liegt auf dem Boden. Die Granate, Kaliber 120 mm, wie UN-Ermittler feststellen, fordert 68 Tote, mehr als 200 Menschen überleben, verletzt, manche schwer gezeichnet. Es ist die höchste Zahl an Opfern, die ein einzelnes Geschoss in Sarajevo gefordert hat. Und es ist diese Dimension des Terrors, die die Welt aufrüttelt und die Lage grundsätzlich verändern wird, in der eingekesselten Stadt selbst, aber auch im Rest der bedrängten Republik. 5. Februar 1994, kurz nach 12 Uhr mittags. Der Moment wird zu einer Zäsur im Kampf um Sarajevo, der 1425 Tage währenden Leidenszeit, die wie wohl kaum eine andere für die brutale Sinnlosigkeit des Bosnienkrieges steht und die als längste Belagerung einer Stadt des 20. Jahrhunderts in die Geschichte eingehen wird. Fast auf den Tag genau 10 Jahre zuvor, am 8. Februar 1984, hatte Sarajevo die Welt zu Gast als Austragungsort der 14. Olympischen Winterspiele. Das Kosevo-Stadion ist bis zu den obersten Rängen gefüllt. 50.000 Zuschauer verfolgen begeistert die Eröffnungsfeier. Sarajevos neue Hochhäuser und die Baukräne der prosperierenden Stadt als Kulisse. Im Hintergrund die schneebedeckten Berge der Umgebung mit den Austragungsstätten der Wettbewerbe. Die Spiele sind ein Riesenerfolg, ein gelungenes PR-Spektakel. 12 Tage lang lockt das Maskottchen Vučko, das Wölfchen, Millionen in aller Welt vor die Fernseher, mit einem eigentümlichen Singsang, der dem Ruf des Muezzins nachempfunden zu sein scheint, Sarajevo. Die Menschen in der Stadt genießen ihre Gastgeberrolle. Sarajevo präsentiert sich als ausgelassene Metropole der Toleranz. Und Jugoslawien als Land von Brüderlichkeit und Einheit, wie die kommunistische Staatsdoktrin genannt wird, die den Vielvölkerstaat über Jahrzehnte zusammengehalten hat. Doch die olympische Euphorie kann die Probleme, die das Land im 4. Jahr nach dem Tod des übermächtigen Staatspräsidenten Josip Broz, genannt Tito, belasten, nur für kurze Zeit verdrängen. Längst klaffen tiefe Risse zwischen den 6 Teilrepubliken Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro und Mazedonien. Auch das fein austarierte Ausgleichssystem, mit dem die öffentlichen Gelder auf die Regionen verteilt und Konflikte entschärft werden, funktioniert nicht mehr richtig, denn Jugoslawien steuert dem wirtschaftlichen Abgrund entgegen. Auf die goldenen Jahre folgt in den 1970er Jahren ein bitterer Abschwung. Der Staat muss sich immer mehr verschulden, um die steigenden Ausgaben zu finanzieren. Am Ende des nächsten Jahrzehnts steht Jugoslawien vor dem Bankrott. Je knapper das Geld, desto heftiger die Verteilungskämpfe. Das schon immer latente Gefühl der Benachteiligung in jedem der Landesteile bricht nun offen auf. Die wohlhabenderen Slowenen und Kroaten glauben, zu viel abgeben zu müssen. Die Politiker aus Bosnien-Herzegowina, das mit Mazedonien und Montenegro zu den ärmeren Teilrepubliken gehört, wiederum beklagen sich, nicht den Anteil zu bekommen, der ihnen zustünde. Auch politisch droht der Vielvölkerstaat zu zerbersten. Schon früher hatten Dissidenten sich den Vorwurf zugezogen, gegen die Staatsdoktrin zu verstoßen. Etwa der muslimische Bosnier Alja Izetbegovic oder der Kroate Franjo Tudjman, der mehr Autonomie für Kroatien gefordert hatte. Beide kamen ins Gefängnis. Doch in der zweiten Hälfte der 1980er lässt sich die Tabuisierung nationaler Bestrebungen nicht mehr durchhalten. In Serbien wandelt sich der zum Chef der serbischen Kommunisten aufgestiegene Bankmanager Slobodan Milošević zum Wortführer der Nationalisten. Immer wieder prangert er die angebliche Benachteiligung seiner Volksgruppe im Kosovo an. Im Juni 1989 spricht Milošević vor mehr als einer Million Zuhörern auf dem Amselfeld, wo ein serbischer Fürst 600 Jahre zuvor einem osmanischen Heer unterlegen sein soll. tragische Uneinigkeit sei ein Grund der Schwäche Serbiens gewesen, erklärt Milošević und verspricht neue nationale Größe. Geschickt nutzt Milošević in seinen Reden auch die nicht aufgearbeiteten Traumata des Zweiten Weltkriegs, um seine Landsleute als Opfer darzustellen, die sich nun endlich selbst verteidigen müssten. Die Strategie geht auf. Geschickt nutzt Milošević in seinen Reden auch die nicht aufgearbeiteten Traumata des Zweiten Weltkriegs, um seine Landsleute als Opfer darzustellen, die sich nun endlich selbst verteidigen müssten. Die Strategie geht auf. Gegen Ende des Jahrzehnts kontrolliert der Nationalist einen starken Machtblock. Slowenen und Kroaten fürchten eine serbische Hegemonie und halten dagegen. Ein Patt lähmt den Staat. So stellt das Wendejahr 1989-90 in Jugoslawien die Weichen nicht auf Frieden und Freiheit wie in Polen, Ungarn oder Ostdeutschland, sondern auf Krieg. Als der Bund der Kommunisten Jugoslawiens im Januar 1990 zu seinem 14. Parteikongress zusammentritt, ist Titos Schöpfung nur noch eine leere Hülle, ausgehöhlt vom Nationalismus der Teilrepubliken. Unfähig, sich über irgendetwas zu einigen, geht er auseinander, letztlich für immer. Wie anderswo in Osteuropa müssen die Kommunisten zwar auch in Jugoslawien ihr Machtmonopol aufgeben, doch da sich die Vertreter der Teilrepubliken nicht auf ein einheitliches Bundeswahlgesetz einigen können, finden die ersten freien Urnengänge 1990 nur auf regionaler Ebene statt. In Kroatien und Slowenien siegen national bewegte Parteien. Lediglich in Serbien und Montenegro bleiben die Kommunisten an der Regierung. Dort sind sie selbst die treibende nationalistische Kraft. Mit diesen Wahlausgängen ist das Ende der jugoslawischen Föderation besiegelt. Am 25. Juni 1991 erklärt Slowenien seine Unabhängigkeit. Die von Serben dominierte jugoslawische Volksarmee versucht noch, die Abspaltung gewaltsam zu verhindern, muss aber schon nach 10 Tagen wieder abziehen. In Kroatien, das sich am selben Tag wie Slowenien losgesagt hatte, ist die Lage anders. Dort gibt es, anders als in der nördlichen Nachbarrepublik, eine große serbische Minderheit und die will keineswegs in einem unabhängigen kroatischen Nationalstaat leben. Beide Seiten haben sich in den Monaten zuvor bewaffnet. Die kroatischen Serben können zudem auf die Unterstützung der Volksarmee zählen. Jahrelange brutale Kämpfe, tausende Tote und hunderttausende Vertriebene sind die Folge. Einzig in Mazedonien rücken die Truppen der Volksarmee friedlich ab, nachdem sich die Teilrepublik im September 1991 für eine Abspaltung entschieden hatte. Auch hier gibt es nur eine kleine serbische Minderheit. Ganz anders ist das in Bosnien-Herzegowina. Die Probleme des Vielvölkerstaates Jugoslawien finden sich dort wie durch ein Brennglas gebündelt wieder. In einer Volkszählung 1991 bezeichnen sich 43,7% der knapp 4,5 Millionen Einwohner als Muslime. 31,3% rechnen sich der serbischen Volksgruppe zu, 17,3% den Kroaten. Die Regierungsmacht zwischen den einzelnen Gruppen ist fein ausbalanciert, aber anders als etwa in Kroatien, wo die Serben vor allem in der sogenannten Krajina an der Grenze zu Bosnien-Herzegowina wohnen, kann keine der Bevölkerungsgruppen klar abgegrenzte Siedlungsgebiete für sich beanspruchen. Alle sprechen Varianten derselben Sprache. Und wie in der Hauptstadt Sarajevo leben überall im Rest der Republik Muslime, Serben und Kroaten bunt gemischt nebeneinander. Es gibt nicht ein Dorf, dessen Bewohner ausschließlich Serben, Kroaten oder Muslime sind. Jeder zweite Bosnier hat einen Verwandten, der sich einer anderen Bevölkerungsgruppe zugehörig fühlt als der eigenen. Die Regierung in Sarajevo stellt dies vor ein schier unlösbares Dilemma. Einen Anschluss an Kroatien etwa würden die bosnischen Serben nicht dulden. Einen Fortbestand der Föderation mit Serbien wiederum würden die Kroaten im Land nicht mitmachen. Auch die einheimischen Muslime fürchten die Dominanz der Serben. So bleibt nur eine Option, die Unabhängigkeit. Für die serbischen Fundamentalisten in Bosnien-Herzegowina indes ist das der Casus Belli. Sie wollen einen serbischen Nationalstaat schaffen, der sich dem von Milosevic beherrschten Rest Jugoslawien, also Serbien und Montenegro, anschließt. Einen exakten Plan, wo die Grenze verlaufen soll, gibt es zwar nicht, aber den klaren politischen Willen und einen Anführer, der bereit ist, den Traum von Großserbien gegen alle Widerstände mit Waffengewalt durchzusetzen, Radovan Karadzic, ein Psychiater aus Sarajevo. Karadzic, dessen Vater im Zweiten Weltkrieg in Montenegro auf Seiten der Chetniks gekämpft hatte, ultrakonservativen nationalistischen Verbänden, will das multikulturelle Wesen der Stadt radikal verändern, sie aufteilen. Der bei Kriegsbeginn 46 Jahre alte Arzt studierte in Sarajevo Medizin und schrieb Gedichte. Erst spät steigt er in die Politik ein und übernimmt 1990 die Führung der neu gegründeten Serbischen Demokratischen Partei, der SDS. Ein Zusammenschluss aller von Serben besiedelten Gebiete ist ihr Ziel, die Vermischung der Nationalitäten wie etwa in Sarajevo, wo ein Drittel der Ehen in der Stadt zwischen Angehörigen verschiedener Volksgruppen geschlossen werden, ist das Gegenteil dessen, was Karadzic vorschwebt. Bereits im September 1991 entsteht die Idee, Sarajevo militärisch zu belagern. Damit wollen die serbischen Nationalisten die bosnische Regierung zwingen, ihre Gebietsansprüche in der Teilrepublik anzuerkennen. Und sie sind vorbereitet. Sie legen Waffenlager an, bauen serbische Polizeieinheiten auf. Männer mit Kampferfahrung im benachbarten Kroatien, in freiwilligen Verbänden organisiert, können jederzeit losschlagen. Und sie dürfen sich der Unterstützung der jugoslawischen Volksarmee noch überall im Land stationiert sicher sein. Das signalisiert ihnen Slobodan Milosevic, der inzwischen Staatspräsident in Belgrad geworden ist. In einem Referendum stimmen am 29. Februar und 1. März 1992 schließlich 99% der vor allem muslimischen und kroatischen Teilnehmenden für die Abtrennung von Jugoslawien. Die serbische Minderheit hatte die Abstimmung aus Protest weitgehend boykottiert. Nun bleibt dem muslimischen Präsidenten Ajlja Izetbegović, dem bosnischen Dissidenten und politischen Häftling von einst, keine Wahl mehr, er ruft die Unabhängigkeit aus. 5. April 1992, ein Sonntag. Eigentlich soll dies ein Tag des Friedens werden. Bürgerrechtsgruppen haben zu einer Kundgebung in Sarajevo aufgerufen. Zehntausende sind auf den Beinen. Sie wollen zum bosnischen Parlament, vor dem serbischen Nationalisten Barrikaden errichtet haben. Die Stimmung ist locker. In Sprechchören rufen die Demonstranten, wir sind für Frieden. Jugendliche halten ein Plakat mit dem Slogan hoch, Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Plötzlich fallen Schüsse. Scharfschützen zielen in die Menschenmenge, die auf einer Brücke die Miljatska überquert. Suada Dilberovic, eine Medizinstudentin, ist sofort tot. Die Stenotypistin Olga Sucic stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. Kurz darauf wird die Stadt abgeriegelt. Barrikaden und quergestellte Autoanhänger blockieren die Zufahrtsstraßen. Dahinter haben sich bosnisch-serbische Kämpfer verschanzt. Von den Hügeln feuern bald schwere Geschütze aus offenkundig vorbereiteten Stellungen Granaten auf das Stadtzentrum. Fortan wird kein Ort mehr sicher sein. Tag für Tag werden nun im Schnitt mehr als 300 Geschosse niedergehen. An schlimmen Tagen auch das Zehnfache. Es ist der Beginn des Bosnienkriegs und der Belagerung Sarajevos. Die beiden toten Frauen auf der Brücke sind die ersten Opfer. Einstige Freunde und Arbeitskollegen schießen nun aufeinander, Nachbarn auf Nachbarn, Verwandte auf Verwandte. Es wird der brutalste, der blutigste der Kriege im zerfallenden Jugoslawien. Die Regierungstruppen in Sarajevo sind im Gegensatz zu den serbischen Nationalisten schlecht gerüstet. Auf 3 bis 4 Soldaten kommt bei manchen Einheiten gerade mal ein Gewehr. In ihrer Verzweiflung werden die Verteidiger der Stadt bald 4 Kanonen von Titos Partisanenarmee aus dem Revolutionsmuseum requirieren. Der selbstgebaute sogenannte bosnische Cocktail, eine mit Sprengstoff gefüllte Coca-Cola-Dose, kann mitunter sogar gepanzerte Fahrzeuge stoppen. Zwar bilden sich in der abgeriegelten Stadt schnell Selbstverteidigungskomitees, fast jedes Viertel hat bald einen eigenen Kommandanten. Mitunter sind es auch kriminelle Gangs, die ihre Anhänger zum Kampf verpflichten. Überall werden Kontrollposten errichtet, Panzersperren und Barrikaden, dennoch herrschen bald teils anarchische Zustände. Vor allem im Sommer 1992 misshandeln etwa irreguläre muslimische und kroatische Milizen serbische Mitbürger und zwingen sie dazu, an der Front ungeschützt Gräben auszuheben. Nach späteren Schätzungen kommen mindestens 150 serbische Zivilisten in Sarajevo um. Viele Tausend fliehen aus der Stadt. Eine große Zahl der ehemals etwa 80.000 serbischen Bewohner des belagerten Teils Sarajevos aber entschließt sich, genauso wie viele kroatische und jüdische Bürger, zu bleiben. Manche kämpfen gemeinsam mit den muslimischen Soldaten für die Verteidigung ihrer Heimat. Sarajevos multikultureller Geist lebt. Noch. 27. Mai 1992. Lebensmittel sind knapp in der eingeschlossenen Stadt. Die Menschen müssen anstehen für Brot, für Wasser. Die Belagerer wissen das, beobachten alles von ihren Posten in den Bergen, oft mit bloßem Auge. An diesem Morgen feuern sie 3 Granaten auf Anwohner, die in der Altstadt für Brot anstehen. 16 Menschen sterben, mehr als 100 werden verwundet. Sogar die Krankenwagen, die Verletzte ins Hospital bringen, werden beschossen. Die Absicht ist klar, niemand soll sich mehr sicher fühlen in Sarajevo. Ziel ist größtmöglicher Terror. Der Beschuss geschieht indes keineswegs wahllos. Es gilt, Angst und Schrecken zu verbreiten und die Infrastruktur der Stadt und des Staates zu zerstören. Immer wieder richten die Kanoniere der bosnischen Serben ihre Geschütze etwa auf den Präsidentenpalast. Vom Hauptpostamt mitsamt der Telefonzentrale bleiben nur die verkohlten Außenmauern stehen. Der Fernsehturm, selbst Krankenhäuser werden unter Feuer genommen. Bereits im April 1992 zerschießen die serbischen Nationalisten das Olympische Museum. Im Mai steht die einzigartige Manuskriptensammlung des Orientalischen Instituts in Flammen. Bald auch die Nationalbibliothek mit ihren 1,5 Millionen Bänden. Wind verteilt die Asche der verbrannten Buchseiten in der Stadt. Moscheen werden gezielt attackiert, ebenso wie katholische Kirchen. Es ist auch ein Feldzug gegen Sarajevos multikulturelle Identität. Deren Zeugnisse wollen die Angreifer auslöschen, egal wie. Die Welt nimmt Anteil am Leiden der Menschen, das schon. Fernsehnachrichten bringen immer wieder Aufnahmen von den Granateinschlägen in der Vielvölkerstadt, den Zerstörungen, den Opfern. Der italienische Opernsänger Luciano Pavarotti und der irische Rockstar Bono werden zusammen ein Lied über Sarajevo aufnehmen und ein Benefizkonzert für Kinder in Bosnien-Herzegowina organisieren. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ruft im Mai 1992 alle Parteien dazu auf, die Kämpfe sofort zu beenden. Doch militärisch möchte keiner in den Kampf eingreifen, weder die NATO noch die europäischen Nachbarländer. Westliche Militärstrategen halten eine Intervention mit Bodentruppen für zu gefährlich, das Risiko eigener Verluste für zu groß. Und welche staatliche Ordnung sollten sie in Bosnien-Herzegowina auch durchsetzen? Darüber herrscht keine Einigkeit. Im Februar hatte der Sicherheitsrat immerhin eine internationale Friedenstruppe organisiert. UNPROFOR, United Nations Protection Force. Sie soll zunächst in Kroatien als Beobachter fungieren, dann kommt die Aufgabe hinzu, die Zivilbevölkerung zu schützen, auch in Bosnien-Herzegowina. Doch Gewalt anzuwenden, dafür haben die Einheiten weder das Mandat noch die Mittel. Das macht sie schwach und angreifbar. Später werden UN-Soldaten von bosnischen Serben sogar als Geiseln genommen werden. 5. Juni 1992. An diesem Tag, 2 Monate nach Beginn der Belagerung, vereinbart der UNPROFOR-Leiter für zivile Angelegenheiten mit beiden Seiten eine geradezu kafkaeske Vereinbarung, die von nun an das Schicksal Sarajevos bestimmt. Die bosnischen Serben dürfen die Menschen weiterhin attackieren unter den Augen der Blauhelme. Lediglich der Flughafen und der Korridor in die Stadt müssen verschont bleiben. Die UN-Soldaten wiederum können die Eingekesselten jetzt per Flugzeug versorgen, ohne fürchten zu müssen, dass ihre Maschinen beschossen werden. Der Truppe bleibt nur fortan den tödlichen Geschosshagel auf ihre Schutzbefohlenen um sie herum in Berichten zu protokollieren. Die Luftbrücke, am Ende länger als jene 1948-49 in das von der Sowjetunion abgeriegelte West-Berlin, verhindert eine Hungersnot in der eingekesselten Stadt. Hungrig bleiben die meisten trotzdem, die Hilfslieferungen bringen nur das Nötigste. Doch die Menschen sind erfinderisch. Es gibt Schnitzel aus Brotresten oder Pastete aus Trockenbohnen. Luftkuchen nennen sie einen Kuchen ohne jeden Belag, gebacken in kleinen improvisierten Öfen, abenteuerlichen Konstruktionen, in denen sie alles verfeuern, was zu finden ist, denn Gas oder Strom, ebenso wie fließend Wasser, gibt es, wenn überhaupt nur kurz, und oft nachts, manchmal lediglich für Minuten. Autobatterien sind kostbar, weil sich mit ihnen eine Glühbirne oder auch mal der Fernseher betreiben lässt. Im serbischen Programm sehen sie dann wie zum Hohn die Werbung für Pizza in einer Sendung aus Belgrad, 200 Kilometer Luftlinie entfernt. Trotz Dauerbeschuss versuchen die Bewohner der Stadt, selbst nach Wochen und bald Monaten der Belagerung, mit enormer Willenskraft den Rest eines Alltagslebens aufrechtzuerhalten. Viele schicken ihre Kinder zur Schule und gehen selbst zur Arbeit in Büros ohne Licht und trotz meist erbärmlicher oder oft monatelang ganz fehlender Entlohnung. Ein Polizist etwa erhält anstatt Geld 5 Zigarettenpackungen, die in der staatlichen Fabrik in der Stadt hergestellt werden. Auch die Bierbrauerei arbeitet noch. Viele achten penibel auf saubere Kleidung. Frauen tauschen zu groß gewordene Jeans oder Sweatshirts und schminken sich wie vor dem Krieg. Und das, obwohl sie ständig Gefahr laufen, in Deckung gehen zu müssen. Der Boulevard, der den Flughafen Sarajevos mit der Altstadt verbindet, heißt bald Sniper Alley, weil Scharfschützen der serbischen Seite an den großen Kreuzungen freies Schussfeld haben. Obwohl in der Stadt Container und manchmal auch Planen als Sichtblenden installiert werden, müssen die Menschen vielerorts um ihr Leben rennen. Nicht wenige setzen der Gewalt kleine Akte der Solidarität entgegen. Ein früherer Olympialäufer holt mehrmals täglich Wasser von öffentlichen Pumpen und versorgt damit ältere Nachbarn in den oberen Stockwerken seines Hochhauses. Die Fahrstühle in den Wohntürmen funktionieren schon lange nicht mehr. Viele Menschen fühlen sich in ihrer Isolation trotz der enormen Hilfslieferungen von der Welt alleingelassen, obwohl Europäer und Amerikaner die Mittel zum Eingreifen hätten und ihrer militärischen Übermacht nach dem Ende der Sowjetunion 1991 niemand ernsthaft etwas entgegenzusetzen hätte. In Sarajevo macht sich eine Art Galgenhumor breit. Das Buchstabenkürzel NATO der westlichen Allianz, so heißt es, stehe nicht für den Nordatlantikpakt. In Wahrheit habe es eine ganz andere Bedeutung. No action, talk only. Nur reden, kein Handeln. Tatsächlich hat sich die Lage in ganz Bosnien-Herzegowina in den ersten Monaten dramatisch zugunsten der Serben verschoben. Bis zum Juli 1992 erobern sie mehr als 2/3 des Territoriums des jungen Staates. Als sich die im Land stationierte jugoslawische Volksarmee offiziell nach Serbien und Montenegro zurückzieht, wechseln Zehntausende aus Bosnien-Herzegowina stammende Soldaten einfach die Uniformen und kämpfen unter der Führung des bosnisch-serbischen Generals Ratko Mladic weiter. Unter seinem Kommando beginnen die ethnischen Säuberungen in den besetzten Gebieten. Eine Umschreibung für Vertreibung und Massenmord. So sollen in Bosnien-Herzegowina die erträumten rein serbischen Siedlungsgebiete entstehen. Muslimische Bewohner werden aus ihren Häusern gejagt. Wer Glück hat, kann fliehen. Etliche Männer aber werden abgeführt und exekutiert, Frauen oft in Lagern festgesetzt, vergewaltigt oder umgebracht. 850 muslimische und kroatische Dörfer werden systematisch ausgelöscht. Mehr als 2,2 Millionen Menschen, die Hälfte der Bevölkerung, allein in den ersten 4 Monaten des Krieges vertrieben, Zehntausende getötet. Später wird das auch wegen dieser Gräuel 1993 gegründete Internationale Kriegsverbrechertribunal in Den Haag nachweisen, dass die serbischen Nationalisten in Bosnien den Plan für die ethnischen Säuberungen bereits 1991 gefasst hatten. In der zweiten Jahreshälfte 1992 dringen die serbischen Truppen zwar nicht weiter vor, aber in Sarajevo bleibt es beim Dauerbeschuss. Im Herbst 1992 zerbricht auch die bisherige Koalition zwischen Muslimen und Kroaten. Die bosnischen Kroaten wollen muslimische Gebiete unter die eigene Kontrolle bringen. Alle Volksgruppen bekämpfen sich nun wechselseitig in Bosnien-Herzegowina. 30. Juli 1993. Unter dem Rollfeld des Flughafens von Sarajevo, der weiterhin von der UN-Schutztruppe kontrolliert wird und die Stadt von ebenfalls von der Regierung gehaltenem Territorium auf der anderen Seite trennt, graben bosnische Pioniere seit einiger Zeit von beiden Seiten einen fast 1 Kilometer langen Tunnel, nur gut 1,5 Meter hoch. An diesem Tag gelingt der Durchbruch. Es ist eine prekäre Verbindung zur Außenwelt, aber sie wird die Lage in Sarajevo grundsätzlich verändern. Zunächst dürfen nur Soldaten den Tunnel durchqueren, oft durch knöcheltiefen Schlamm, weil Grundwasser eintritt. Doch bald gelangen auch Versorgungsgüter, transportiert auf Loren und in dem schmalen Gang verlegten Schienen in die Stadt, bis zum Kriegsende neben Munition und Waffen schätzungsweise 20 Millionen Tonnen Nahrungsmittel. 5. Februar 1994. Die grauenvollen Bilder vom Makale-Markt rütteln, wenn man so will, das Gewissen der Welt wach. Der öffentliche Druck in den Staaten des Westens nimmt zu. Erstmals stellt die NATO daraufhin den bosnischen Serben ein Ultimatum. Entweder ziehen sie ihre Geschütze von den Bergen um Sarajevo ab, oder Kampfjets werden die Stellungen bombardieren. Die Serben fügen sich. Und die Lage ändert sich dramatisch zum Positiven. Monatelang schlagen keine Granaten mehr in Sarajevo ein. Zwar feuern weiterhin Scharfschützen, doch die Menschen atmen auf. Erstmals trauen sie sich wieder ohne Angst, von Granaten zerrissen zu werden, ins Freie. Sie bauen Gemüse im Garten an, stellen Stühle heraus, um draußen Kaffee zu trinken. Möglicherweise bewirkt der Schock nach dem Massaker noch eine weitere Veränderung. Seit März 1994 dürfen auch Zivilisten den Tunnel unter dem Flughafen benutzen. Ein Exodus setzt ein. Bis Ende des Jahres werden mehr als 100.000 Menschen die Stadt verlassen. Ein großer Teil der früheren Bewohner Sarajevos ist längst gegangen. Viele muslimische Bosnier sind dagegen zu Beginn des Krieges aus dem Osten des Landes vor der serbischen Soldateska nach Sarajevo geflohen. Nicht wenige Alteingesessene blicken mit Verachtung auf die Neuankömmlinge, Papaks genannt Bauern, die sehr religiös und traditionellen Werten und Gebräuchen verhaftet sind. Immer mehr muslimische Frauen tragen wieder Kopftuch. Das Spielfeld im ehemaligen Olympiastadion ist längst zu einem Friedhof geworden. Die Särge hat man zum Teil aus den Sitzbänken der Eishalle gezimmert. Hier, wo die Einwohner Sarajevos einst die Weltoffenheit ihrer Stadt gefeiert hatten, bestatten sie nun die Toten des Krieges. Und hier kann es jetzt passieren, dass eine junge Frau, die das Grab ihres gefallenen Mannes besucht, von einem Fremden ermahnt wird, die Haare zu bedecken. Das Klima in der Stadt ändert sich. 1994 wandelt sich auch die strategische Lage im Krieg. Auf US-amerikanische Vermittlung legen Kroaten und Muslime ihren Konflikt bei und kämpfen wieder gemeinsam gegen die serbischen Nationalisten. Allmählich gelingt es ihnen inzwischen auch besser ausgestattet, ihre Gegner zurückzudrängen. Die Serben schlagen umso brutaler zurück. So positionieren sie Anfang 1995, ein Jahr nach dem US-Ultimatum, wieder ihre Geschütze in den Bergen oberhalb Sarajevos und beschießen die Stadt heftiger denn je. Amerikaner und NATO schauen zu. Zunächst nicht bereit, früheren Drohungen Taten folgen zu lassen. Die Rückkehr des Granatenterrors zermürbt die Menschen. Lange werden sie nicht mehr durchhalten. 11. Juli 1995. Truppen der bosnischen Serben erobern auf Befehl Ratko Mladics die Kleinstadt Srebrenica in Ostbosnien und ermorden in den darauffolgenden Tagen systematisch mehr als 8000 Muslime, fast ausschließlich Jungen und Männer. Zwei Jahre zuvor waren Srebrenica, Sarajevo und vier weitere belagerte Städte in Bosnien-Herzegowina von den Vereinten Nationen zu sogenannten Safe Areas, sicheren Zufluchtsorten, erklärt worden. Kurz vor dem Massaker sichert General Mladic den Menschen in Srebrenica noch persönlich zu, dass ihnen nichts geschehen werde. Die anwesenden niederländischen UN-Soldaten greifen nicht ein. Bis heute ist umstritten, ob die rund 400 Blauhelm-Soldaten das Verbrechen hätten verhindern können. Bald darauf lassen dann Satellitenbilder von Massengräbern und Zeugenaussagen überlebender Geflüchteter das Ausmaß der Gräueltat erahnen. Wie nach dem Anschlag auf die Marktbesucher in Sarajevo ändern die westlichen Regierungen ihre inzwischen wieder weitgehend abwartende Haltung. Großbritannien, Frankreich und die Niederlande entsenden eine Artillerieeinheit an den Stadtrand von Sarajevo. Deren Geschütze zerstören ab Ende August zahlreiche Stellungen der bosnischen Serben. Gleichzeitig greifen NATO-Bomber serbische Positionen in Bosnien-Herzegowina an. Erst diese Kampagne bringt die Wende. Die Serben lenken ein. Am 5. Oktober 1995 vereinbaren alle Beteiligten einen Waffenstillstand. Bald darauf schließen Izetbegovic, der kroatische Staatspräsident Franjo Tudjman und Milošević, der die bosnischen Serben vertritt, nach Verhandlungen bei Dayton in den USA am 21. November 1995 ein Friedensabkommen. Bosnien-Herzegowina bleibt als unabhängiger Staat erhalten, der fortan allerdings aus zwei Teilen besteht, einer sich weitgehend selbst verwaltenden serbischen Republik und einer muslimisch-kroatischen Föderation. Die Hauptstadt bleibt Sarajevo. Mehr als ein Drittel des bisherigen Territoriums der Stadt gehört aber fortan zur serbischen Republik. Deren Belagerung hat nach offiziellen Zahlen der bosnischen Regierung mehr als 10.000 Tote gefordert. Kein Mensch in Sarajevo, der nicht Freunde oder Verwandte betrauert. Mehr als 100.000 Wohnungen allein in der Hauptstadt sind beschädigt oder zerstört. In ganz Bosnien dürfte die Zahl der Kriegstoten 100.000 übersteigen, davon viele Opfer von Gräueltaten. Die aber bleiben meist ungesühnt. Von den Tausenden an Kriegsverbrechen beteiligten Personen muss sich nur ein Bruchteil vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag verantworten. Dazu zählen immerhin ein paar der schlimmsten Kriegstreiber, alle per internationalem Haftbefehl gesucht und schließlich von den serbischen Behörden ausgeliefert. Serbiens Ex-Präsident Milošević, der bosnische Serbenführer Karadzic und sein General Mladic. Milošević stirbt noch vor einem Schuldspruch in der Haft. Karadzic und Mladic verbüßen mittlerweile lange Haftstrafen. Bis zu seiner Auflösung 2017 verurteilt das Tribunal 91 Täter, unter ihnen auch den serbisch-bosnischen General Stanislav Galic, den Kommandeur der Belagerer, die für das Massaker vom Makale-Markt verantwortlich waren. Der Dayton-Plan hat das Sterben in Bosnien-Herzegowina beendet. Doch eine echte Friedenslösung hat er nicht gebracht. Auch Jahrzehnte später bleibt Bosnien-Herzegowina entlang ethnischer Trennlinien gespalten und politisch gelähmt. Das multikulturelle Sarajevo von einst gibt es ohnehin nicht mehr. Noch heute sind überall in der Hauptstadt die Spuren der Zerstörungen sichtbar. Am Markalemarkt erinnert eine Gedenkstätte an den schrecklichen Tag im Februar 1994. Blutrotes Harz wie zerstreute Blütenblätter in die Löcher im Gehweg gegossen, genau dort, wo das tödliche Geschoss das Pflaster zersplitterte. 200 solcher Einschlagstellen, Rosen von Sarajevo genannt, finden sich noch in der Stadt. An jedem dieser Orte kamen mindestens 3 Menschen durch Granaten ums Leben, als Opfer der längsten Belagerung des 20. Jahrhunderts.
Ja, so ganz auserzählt ist diese tragische Geschichte damit aber noch nicht, denn kürzlich haben Berichte für Aufsehen gesorgt, dass ausländische Besucher dafür bezahlt hätten, auf die Menschen im belagerten Sarajevo zu schießen. Es gab da also angeblich eine Art Sniper-Tourismus. Joachim, was hat es damit auf sich?
Also wenn sich diese Gerüchte als wahr herausstellen sollten, dann wäre das ein menschlicher Abgrund, wenn ihn eigentlich nur aus so Horrorserien wie Squid Game kennt. Aber bislang ist noch nichts bewiesen. Was es gibt, das sind Zeugenaussagen, zum Beispiel von einem ehemaligen bosnischen Geheimdienstoffizier. Der hat behauptet, dass es diese sogenannten Sarajevo-Safaris wirklich gegeben hat. Und der slowenische Regisseur Miran Cupanic, der hat sogar einen ganzen Doku-Film darüber gedreht.
Wird denn in der Sache mittlerweile ja offiziell ermittelt?
Ja, in Mailand. Da hat die Staatsanwaltschaft tatsächlich sich dieses Falls angenommen. Aber wie gesagt, noch ist nichts bestätigt und noch ist auch niemand angeklagt worden. Aber wer weiß, vielleicht entwickelt sich dann noch was.
Ja, so oder so ein Verbrechen der Vergangenheit, das bis in die Gegenwart nachwirkt. Sollte sich da was tun, dann werden wir da sicher nochmal drüber sprechen. Bis dahin, vielen Dank, Joachim.
Schön, dass ich hier sein durfte.
Wenn ihr die Geschichte, die ihr eben gehört habt, und überhaupt noch mehr über die Geschichte des Balkans wissen möchtet, dann werdet ihr in unserem Digitalangebot GeoEpoche Plus fündig. Der Weg dahin ist in den Shownotes aufgeführt. Bei GeoEpoche Plus könnt ihr zudem wie bei RTL Plus die neuen Folgen von Verbrechen der Vergangenheit immer 2 Wochen früher hören als anderswo. Ansonsten schreibt uns gern unter verbrechenderVergangenheit@geo.de, gebt uns Feedback, macht gerne Themenvorschläge. Wir freuen uns, wenn ihr GeoEpoche auf Instagram folgt und ganz toll wäre es, wenn ihr Verbrechen der Vergangenheit in euren Podcast-Apps abonniert und ja, freundlich bewertet. Dankeschön an dieser Stelle an all die Menschen, die das bereits getan haben und ja, dann in 2 Wochen die nächste Folge von Verbrechen der Vergangenheit in ihrem Feed finden. Und die wird uns in die jüngere Geschichte der USA führen. Macht's gut bis dahin. Tschüss.
Tschüss.